Roland, willkommen zurück aus dem Urlaub.
Vielen Dank. Ja, lang war ich weg, jetzt bin ich wieder da. Und es ist meine erste Amtshandlung, hier in diesem Podcast zu kommen.
Das ist doch aber geil, wenn man auf Arbeit quasi zurückkommt und erstmal labern darf.
Ja, das ist wunderbar. Das ist herrlich. Worüber labern wir denn heute?
Pass auf Folgendes. Wir machen heute einen kleinen Rückblick. Nicht auf deinen Urlaub, auch wenn es sicherlich den einen oder anderen interessieren würde.
Ach, schade.
Sondern wir gucken heute zurück auf das ganze Thema. Jetzt habe ich gegründet und dann.
Oh.
Wie geht's eigentlich nach der Gewerbeanmeldung weiter?
Ja, wäre ja schön, wenn das alles wäre, wenn man das bloße Gewerbeanmeldung machen müsste und dann wäre es das gewesen.
Du meinst ein Hoch auf das Bürokratieentlastungsgesetz?
Ja, richtig. Ist es aber nicht. Tatsächlich nicht. Und es gibt ja einige, sagen wir mal, Institutionen, die sich danach ja bei uns dann melden oder zumindest bei dem Gründer. Manche scheitern sogar schon bei der Gewerbeanmeldung an sich. Na, also auch da kann man schon mal einen kleinen Tipp mit reinwerfen. Denn so ist es mir auch mit ergangen bei einer Gründerin, die jetzt erst angemeldet hatte vor meinem Urlaub und dann aber nochmal eine Mail bekommen hatte vom Gewerbeamt tatsächlich mit Bitte, sie hat es online gemacht, muss man immer natürlich gucken, ob das auch online manchmal möglich ist, ist in größeren Städten die Sache so, den Hinweis bekommen, dort nochmal den Geschäftsgegenstand zu konkretisieren. Das passiert manchmal halt eben, dass die Leute das auch zu allgemein angeben. Darauf also bitte auch nochmal mit achten, bevor wir zur nächsten Institution kommen.
Also wenn du da einfach nur reinschreibst, Dienstleistungen
zum Beispiel. Richtig, ja. Da wollen die das dann schon ein bisschen konkreter wissen.
Vielleicht machen wir zur Not auch nochmal eine separate Folge zu der Gewerbeanmeldung an sich. Wie gesagt, heute geht es jetzt darum, was ist eigentlich passiert, wenn ich die, ob nun digital oder analog im jeweiligen Gewerbeamt vorgenommen habe, was passiert dann eigentlich weiter? Vielleicht kurz der Tipp noch. Man kann die Gewerbeanmeldung in 99% der Gemeinden mittlerweile online machen. Ganz wichtig, schaut dort bitte auf die Webseite der jeweiligen Gemeinde und sucht euch dort nach der Gewerbeanmeldung, denn das ist natürlich ein super Geschäftsfeld für findige Unternehmen, die euch dann das gleiche Formular für 100 € oder noch mehr Geld verkaufen im Endeffekt und dann für euch dahin schicken. Das schafft ihr auch wirklich selber. Es sind identisch die gleichen Fragen. Ihr müsst euch da nicht an irgendeinen Service wenden, sondern guckt einfach bei eurer jeweiligen Gemeinde auf die Webseite, da wird es irgendwo ein Amt für Gewerbeangelegenheiten, Ordnungsamt, was auch immer geben, wo das Ganze verlinkt ist und wo auch steht, wo ihr die Gewerbeanmeldung hinrichten könnt. Das spart massiv Kosten schon mal am Anfang.
Auf jeden Fall. Und im Zweifel halt eben ist auch ein kurzes Telefonat nochmal dort, wenn möglich. Gar nicht mal so übel, kriegt man vielleicht mal ein kurzes Feedback, wenn man dort Sachen halt einfüllt.
So. Ja. Aber wenn ich das jetzt gemacht habe und das ist fertig, dann geht's ja los. Ich komme nach Hause und da kommt der große Postschock.
Richtig. Dann kommen erstmal die vielen Leute, die sagen, hier, wir freuen uns, dass Sie jetzt endlich gegründet haben und natürlich die Ersten, die ein bisschen was mit haben wollen, ist der Freund Staat. Das heißt, das Finanzamt klopft natürlich auch relativ zeitig an und sagt, hey, mit der Gewerbeanmeldung, das war es jetzt noch nicht, wir müssen einen steuerlichen Erfassungsbogen einreichen. Denn das Finanzamt möchte natürlich auch ganz gerne wissen, ja, mit was bist du denn eigentlich unterwegs und was glaubst du denn, wie viel wirst du denn eigentlich einnehmen? Denn danach berechnet sich ja dann auch so ein Stück weit meine Einkommenssteuervorauszahlung im Zweifel. Denn das Finanzamt kann ja noch nicht wissen, wie viel ich einnehmen werde. Ne? Im laufenden Betrieb schaut man sich ja an, was ist in den vorherigen Jahren so reingekommen. Danach bemisst sich das, berechnet man das und sagt, okay, ne, dann gibt es eine Einkommenssteuervorauszahlung. Aber wenn ich neu gründe, muss ich ja dem Finanzamt erstmal erklären. Jetzt ist aber die Besonderheit nochmal beim Finanzamt, wir haben ja Elster, ne, die elektronische steuerliche Erfassung. Das haben auch viele Gründer nicht auf dem Schirm. Ich muss mir natürlich auch irgendwo erstmal ein Elster-Zertifikat holen, dass ich da auch erstmal mit reinkomme.
Genau, also das ist ja auch nicht so, dass ich nachher vom Finanzamt daran erinnert werde, sondern die Pflicht besteht ja für mich als ordentlicher Bürger schon mit der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit, mich damit beim Finanzamt selber zu melden, ohne dass das Finanzamt mich daran erinnert. Es tut es nur netterweise irgendwann, wenn ich mich nach der Gewerbeanmeldung nicht gemeldet habe, denn das Gewerbeamt informiert das Finanzamt darüber, dass hier ein Gewerbe angemeldet wurde. Also der erste große Tipp, besorgt euch im Vorfeld eurer Gründung am besten, sofern ihr nicht das Elster-Zertifikat oder den Zugangsstick oder welche der 3 Millionen Wege zum Elster-Portal es so gibt, besorgt euch einen dieser Zugangswege, weil ihr könnt diesen steuerlichen Erfassungsbogen nur online über das Elster-Portal ausfüllen.
Genau.
Und noch dazu, das ist richtig blöd gelöst, das hoffe ich, vielleicht hört das mal einer der Zuständigen uns mal zu und ändert das mal, ich kann diesen steuerlichen Erfassungsbogen auch nicht im Vorfeld abgeben. Also ich kann jetzt nicht da eintragen, mein Gründungsdatum ist in 3 Wochen, ja, sondern ich kann es nur am Tag selbst machen. Das ist ein total bekloppter, ich weiß nicht, ob Bug oder Absicht ist, aber es ist auf jeden Fall relativ bekloppt. Sonst könnte man das ja alles schon vor der Gründung erledigen. In diesem steuerlichen Erfassungsbogen, vielleicht einfach, damit ihr es mal wisst, dort werdet ihr also nach euren ganz normalen Bürgerdaten, sag ich mal, also Name, Anschrift, Telefon, Familienstatus, Religion und so weiter, alles befragt. Und dann ist eben das Wesentliche dabei, dass ihr also angeben müsst, wo unterhaltet ihr eigentlich Betriebsstätten, also in welchen Orten habt ihr das Gewerbe angemeldet, ist das bei euch zu Hause, mietet ihr vielleicht ein Büro, geht ihr in Coworking Space, was wird die Betriebsstätte des Unternehmens, also wo findet die unternehmerische Leistung nachher statt, wo wird das Gewerbe ausgeübt, was mache ich da eigentlich, also was ist mein Gewerbezweck im Endeffekt. Und natürlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, zum Zwecke der Bemessung der Vorauszahlungen wird also erhoben, wie hoch ist euer geplanter Umsatz im Jahr der Gründung und im darauffolgenden Jahr und wie hoch ist der geplante Gewinn daraus im Jahr der Gründung und im darauffolgenden Jahr. Und darüber hinaus noch, welche Einkünfte erwartet ihr aus anderen Einkunftsarten, denn für die Einkommensteuer ist ja die Summe der Einkünfte nachher interessant. Und das ist jetzt immer so ein bisschen tricky, weil die Gründer, also ich meine, wir machen Businesspläne, da steckt das Wort Plan ja nicht umsonst drin, wir wissen das ja einfach nicht.
Richtig.
Wenn ich also jetzt als ambitionierter Gründer eine typische Hockeystick-Planung gemacht habe und also sage, es ist gar kein Problem, naja, im ersten Jahr ist vielleicht noch gar nicht so toll, da mache ich bescheidene 200.000 Euro Umsatz und 100.000 Gewinn und im zweiten Jahr steigere ich das auf 1 Million, dann sagt das Finanzamt, coole Planung, Dankeschön, nehmen wir zur Kenntnis. Mhm. Wir geben das kurz in unseren Einkommensteuerrechner ein und teilen das Ganze durch 4 und kommen damit auf die quartalsmäßige Steuervorauszahlung, die wir gerne von dir hätten.
Genau, und das killt natürlich eure Liquidität als Gründer. Deshalb geht da wirklich vorsichtig mit rein. Es bringt aber hier auch nichts, komplett einen Murks reinzuschreiben und zu sagen, ich habe am Anfang überhaupt keine Einkünfte. Es muss schon ein Stück weit real sein. Entsprechend müsst ihr auch natürlich Rücklagen mitbilden. Darauf werden wir vielleicht auch nochmal eine gesonderte Folge mitsetzen, wo es nochmal um steuerliche Thematiken auch mitgeht. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das ist immer wieder in der Beratung natürlich ein Punkt, wo man mit drauf achten muss, wie viel gebe ich an. Wir können euch auch keine konkrete Information jetzt geben, wenn jemand fragt, ja, wie viel soll ich denn jetzt direkt angeben? Ne? Es ist ja von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell unterschiedlich und natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, mache ich das jetzt im Haupterwerb, mache ich das im Nebenerwerb, wie läuft das eigentlich? Die grundlegende Frage aber auch nochmal zur steuerlichen Erfassung. Man bekommt ja auch was, wenn ich die steuerliche Erfassung durchführe vom Finanzamt.
Ja, ich kriege dann die Steuernummer zugeteilt. Die brauche ich für alle meine Rechnungen und Geschäftsbriefe. Ohne die kann ich vieles nicht machen. Das heißt, ich bekomme dann die Steuernummer zugeteilt und was im steuerlichen Erfassungsbogen eben auch relevant ist, bei den Umsätzen ist ja die Frage, ich muss mich dort entscheiden, möchte ich die Kleinunternehmerregelung nutzen oder nicht? Darauf sind wir an anderer Stelle schon mal eingegangen, was die Kleinunternehmerregelung ist. Ne? Also eine Erleichterung für all diejenigen, die nicht so viel Umsatz machen, also weniger als 25.000 im Vorjahr und weniger als 100.000 Euro Umsatz im laufenden Jahr. Die können sich von der Umsatzsteuer Abführung, Ausweisung und so weiter befreien lassen. Ja. Und können aber auf der anderen Seite natürlich die Vorsteuer sich nicht wiederholen. Das ist aber ein Thema für sich. Das ist aber ganz wichtig und die Frage muss ich natürlich geklärt haben, wenn ich den steuerlichen Erfassungsbogen ausfülle, denn darin gebe ich an, möchte ich die nutzen oder verzichte ich darauf? Mhm. Wenn ich darauf verzichte, bin ich an dieser Angabe tatsächlich sogar auch 5 Jahre lang gebunden. Also es ist schon hat eine gewisse Tragweite, diese Entscheidung, wo man also im Vorfeld sich Gedanken drüber machen sollte, vielleicht auch nochmal Beratung einholen sollte, wo man denn so liegt, was für einen sinnvoller ist. Es ist ja unterschiedlich von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell, ob ich besser damit komme, wenn ich die Umsatzsteuer nicht abführen muss, weil ich viel private Kundschaft habe, oder besser damit komme, wenn ich sie eben abführe, weil es meiner Geschäftskundschaft im B2B eben völlig egal ist. Für die ist ja nur ein durchlaufender Post.
Richtig. Aber egal. Aber eine Sache vielleicht noch ganz kurz genau zur Kleinunternehmerregelung. Mhm. Du hast ja gesagt, die 5 Jahre Bindung haben wir ja logischerweise da, wenn ich mich sozusagen darauf mit setze und sage, ich möchte die Umsatzsteuer optieren. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, weil viele gründen ja auch im Nebengewerbe und überlegen sich dann, naja, vielleicht ändert sich das Geschäftsmodell. Ihr könnt natürlich über ein formloses Schreiben bzw. eine Mitteilung an das Finanzamt später nochmal diese Änderung dann vornehmen. Das geht ja dann schon, dass ich dann sagt, ich möchte deine Umsatzsteuer optieren. Na, also das ist eine Möglichkeit und müsst ihr ja sowieso aufgrund der Schwellenwerte mit beachten.
Ja, genau. Aber Gehen wir weiter vom diebischen Vogel weg. hin zu der nächsten Institution, für die, die ein Gewerbe angemeldet haben, meldet sich dann die entweder Industrie- und Handelskammer aus dem jeweiligen Bezirk oder aber die Handwerkskammer. Das ist gesetzlich so festgehalten, dass man da eine Mitgliedschaft bekommt. Da gibt es ja viel Streitereien darüber, wie sinnvoll das ist oder nicht. Fakt ist, ihr werdet dort entsprechend aufgenommen. Seid ihr also ein Handwerk oder handwerksähnlicher Beruf, dann ist es die Handwerkskammer. In der Regel habt ihr mit der vor der Gründung auch schon zu tun gehabt. Genau. Weil wenn es ein Handwerk ist, habt ihr vielleicht eine Meisterpflicht und müsst also in die Handwerksrolle eingetragen werden. Wenn nicht, alles was Dienstleistungen ist, was Industrielles und quasi alles, was gewerblich, aber nicht Handwerkskammer ist, ist am Ende in der Industrie- und Handelskammer, auch in dem jeweiligen Bezirk.
Genau. Ja, bei der IHK und der HWK können wir eigentlich immer bloß Folgendes sagen. Es ist natürlich so, dass ihr zum Teil dort nicht zum Teil Beiträge zahlen müsst, aber erst ab einem gewissen Umsatz, den ihr dann auch erzielt, beziehungsweise teilweise auch noch befreit, wenn ihr Gründer seid und dort erstmal startet bei der gesamten Sache. Wir empfehlen Folgendes. Da natürlich dort eine Pflichtmitgliedschaft einfach herrscht, nutzt diese Angebote auch der Kammern. Wir können es immer wieder nur sagen, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer machen viele Veranstaltungen. Es gibt einen juristischen Dienst dort auch, wenn man mal eine Frage hat oder sowas. Man kriegt jetzt keine direkte Rechtsberatung, aber wenn man auch vielleicht mal eine Anfrage dort mit hat oder ein Schreiben, wo man nicht weiß, zum Beispiel, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, muss ich da jetzt hier zahlen nach meiner Gewerbeanmeldung oder nicht, kann man sich auch einfach mal an die IHK wenden. Dafür sind die da, die beraten da drinnen, die unterstützen auch bei Fragen, zum Beispiel bei Förderungen, Gründungsfragen, können natürlich nicht so tief reingehen wie jetzt ein Gründungsberater, aber durchaus möchten wir hier nochmal diese Info geben, nutzt das, nutzt auch diese Veranstaltung zur Vernetzung.
Ja, das nächste, was dann kommt, ist ja, haben viele nicht auf dem Schirm, das Thema Berufsgenossenschaft. Da geht jetzt vielleicht bei manchen so die Frage, was ist das? Hä, brauche ich das? Ich bin ja keine Firma. Doch, und zwar ist es so, dass jedes Unternehmen in Deutschland verpflichtet ist, die eine gesetzliche Unfallversicherung für ihre Angestellten und im Unternehmen tätigen Personen abzuschließen. Und dafür sind die Versicherungsträger die Berufsgenossenschaften. Da gibt es mehrere, die wiederum sich das Ganze aufgespalten haben nach den Betriebsgebieten, sage ich mal, Wirtschaftszweigen, also von der Verwaltungsberufsgenossenschaft über die Elektrotextil- und Feinmechanik gibt es zum Beispiel und auch viele andere noch. Das heißt, welche da für euch zuständig ist, müsst ihr einfach mal euch raussuchen anhand dessen, in welchem Wirtschaftszweig ihr gründet. Und diese Berufsgenossenschaft, dort müsst ihr euch zumindest anmelden. Das ist häufig so, wenn ihr niemanden habt, der im Unternehmen tätig ist, also ihr wirklich Solo-Einzelunternehmer seid, ist das bei den meisten Berufsgenossenschaften kostenfrei. Dann habt ihr zwar auch keine Versicherungsleistung, aber ihr seid dort erstmal kostenfrei Mitglied. Sobald aber die erste Person in eurem Unternehmen tätig ist, also ein mithelfender Familienangehöriger oder ein Praktikant oder was auch immer, selbst wenn die nichts verdienen, dann müsst ihr dort in der Regel den Grundbeitrag bezahlen. Und bei allen Personen, die ein Entgelt dafür erhalten, ist es dann eine abhängige Summe, die davon abhängt, zum einen vom Gefahrentarif. Also klar, so eine virtuelle Assistentin ist weniger Risiken ausgesetzt und damit günstiger im Gefahrentarif als der Industriekletterer. Und zum anderen von den Lohnsummen. Und diese Berufsgenossenschaften werden sich eben dann spätestens auch bei euch melden, wenn ihr euch nicht schon selber dort gemeldet habt, was eigentlich eure Pflicht ist.
Genau, da vielleicht nochmal ein kleiner Tipp rein, auch für den ersten Angestellten. Das ist ja immer eine große Aufregung für viele Gründer, wenn da was passiert. Schaut rein in den Arbeitsvertrag vielleicht nochmal, was sind die Tätigkeiten, die ihr durchführt, die ihr auch real durchführt. Die dann letztendlich ja auch mit gemeldet werden. Thema Gefahrenklasse, wie du es ja schon gesagt hast. Na, also, dass ihr das ordentlich und richtig einordnet, sollte denn doch was im betrieblichen Tun passieren, was eben nicht in diese Gefahrenklasse reinfällt, ist es manchmal halt eben dann auch problematisch. Ne? Also da sollte man genau abklären, was macht er dann auch.
Genau. Ja. Und die Berufsgenossenschaften sind auch zuständig dafür, natürlich zu schauen, dass in den Betrieben die jeweiligen Regularien eingehalten werden, vor allem zum Thema Arbeitsschutz. Also da geht es um körperliche und psychische Arbeitsgesundheit vor allem, ne? Aber auch Unfallverhütungsvorschriften und Co. Diese ganzen Regelwerke, die könnt ihr euch dann bei eurer Berufsgenossenschaft in der Regel kostenfrei bestellen. Ihr könnt dort umfangreiche Schulungen auch häufig kostenfrei dazu machen. Die haben riesen Trainingszentren, wo es auch um Themen wie Burnout-Prophylaxe, Alkohol am Arbeitsplatz bis hin zu Fahrsicherheitstraining alles gibt. Mhm. Also nutzt einfach auch die Chancen, die ihr dort habt, und gerade zum Beispiel auch das Thema betrieblicher Ersthelfer, die Ausbildung dafür, die wird in der Regel auch von der Berufsgenossenschaft übernommen. Also es ist nicht nur lästig, es bringt auch viele Vorteile. Beschäftigt euch einfach mal damit, aber die werden definitiv nach der Gründung auch auf euch zukommen.
Genau. Speziell vielleicht auch nochmal schaut auf eure Geschäftsidee, die ihr habt. Manche Bereiche oder Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel Sicherheitsdienste etc., bekommen auch Zuschüsse und Förderungen für Arbeitsschutzmaßnahmen, das heißt also Arbeitsschutzschuhe etc. Also ihr könnt dort auch Zuschüsse erhalten. Genau, aber das ist dann nochmal ein Sonderthema. Ja. Ja, dann nachdem die BG angeklopft hat bei euch, kommt natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema nochmal, und zwar die Krankenkasse.
Oh Gott.
Ja, also bisher ist es ja so, wenn ihr in einem Anstellungsverhältnis seid oder arbeitslos, wird ja sozusagen ein Teil immer mit, beziehungsweise im Anstellungsverhältnis über die Krankenversicherung mit übernommen, über den Arbeitgeber. Und es ist so, wir haben in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht. Und das ist eine ganz gute Sache. So, aber das bedeutet auch, sobald ihr in die Selbstständigkeit geht, müsst ihr euch selbst versichern. Und da gibt es immer zwei Optionen, die wir haben. Zum einen die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist bei vielen einfach. Da melde ich mich halt bei meiner bisherigen gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich dort angemeldet war und sage, ich möchte jetzt freiwillig gesetzlich krankenversichert sein. Da kann man sich auch schon meine Beitragsberechnung mit angucken. Da kannst du ja noch mal ganz kurz drauf eingehen. Oder man geht in die private Krankenversicherung. Und was man dann wählt, ist häufig immer eine Frage der Gründer, hängt wirklich ganz individuell so ein bisschen von eurer Lebensplanung ab, wie ihr momentan aufgestellt seid. Und
lass mich da vielleicht ein Stück vorgreifen. Da wird es in ein paar Wochen einen Podcast geben. Ich habe dazu einen Spezialisten eingeladen. Da werden wir eine Folge aufnehmen, wo wir uns das Ganze nochmal ganz speziell angucken. Wann lohnt sich gesetzliche, wann lohnt sich private, für wen, in welcher Konstellation, was muss ich alles so beachten, und vor allem diese ganzen Stammtischmythen, die es so darum gibt, endlich mal aufbrechen. Vorweg, wir sagen den meisten Gründern, wenn sie denn gesetzlich krankenversichert waren, im Vorfeld zu sagen, Mensch, bleibt das vielleicht erstmal, du weißt nicht, wie die Gründung anläuft, du kannst jederzeit noch in die private wechseln. Aber das einfach nur kurz vorweggegriffen. Was aber wichtig ist bei der Krankenkasse, ist eben das Thema, dass ihr die Beiträge dort im Blick behaltet, weil es also so, ihr habt, seid es gewohnt aus dem Angestelltenverhältnis, dass die Hälfte der Beiträge vom Arbeitgeber übernommen wird. Das ist in der Selbstständigkeit nachher nicht mehr der Fall, sondern ihr zahlt den vollen Beitrag. Das sind 14,6% Grundbeitrag bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, egal bei welcher ihr seid. Dazu kommt dann ein Zusatzbeitrag, der je nachdem, bei welcher Krankenkasse ihr seid, sich eben entwickelt. Und, was viele auch nicht wissen, die gesetzliche Krankenkasse zieht auch die Beiträge für die Pflegeversicherung mit ein, wo ich ja insbesondere als kinderlose Person dann schon deutlich mehr bezahlen muss. Und wenn man sich das mal so zusammenrechnet, weil ja viele fragen, was kommt da? Wir sind jetzt so bei den letzten Gründungsprojekten, die wir so begleitet haben, im Mittel, sage ich mal, zwischen 21 und 23,5% ungefähr rausgekommen, je nachdem, wie die versichert waren und welche, wie viele Kinder sie haben. Das muss man einfach auf dem Schirm haben, weil das greift ja bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu. Also da bin ich auch relativ schnell im Zweifel mal bei Beiträgen von 1.300 Euro, die da passieren können. Ich kann aber am Anfang eben bei der Planung meiner Krankenkasse sagen, ich erwarte dieses und jenes Einkommen, und dann wird es darauf bemessen, beziehungsweise gibt es einen Regelbeitrag sozusagen, der bemessen wird, wenn man gar keine Abschätzung machen kann. Der liegt bei knapp 2.000 Euro. Und es gibt einen rabattierten Beitrag, wenn man den Gründungszuschuss beantragt, der liegt bei etwa 1.100 Euro, auf die dann die Prozente ausgerechnet werden. Das ist aber immer individuell. Und Achtung, auch euer Gründungszuschuss unterliegt der Krankenkasse. Also behaltet das auf jeden Fall im Auge. Meldet euch dort auch rechtzeitig bei eurer Krankenkasse an der Stelle, dass ihr dort dann freiwillig versichert seid. Und schaut eben dann irgendwann, ob es noch die richtige Wahl war oder ob man das gegebenenfalls anpassen muss.
Genau. Ja. Ja, und nachdem man natürlich die Krankenkasse dann durchgearbeitet hat, gibt es immer noch einen Zusatzpunkt, die GEZ.
Oh, die haben ja schon im Studium genervt.
Richtig. Das ist ja nicht nur privaten Fall, sondern wenn ihr ein Unternehmen gründet, kommt natürlich auch die GEZ auf euch
zu. Ich glaube, das heißt Rundfunkbeitrag inzwischen.
Oh, okay. Also, es ist so, Für viele Kleinstgründungen gibt es da natürlich eine kleine Ausnahme. Das heißt also, wenn ihr vom Homeoffice aus arbeitet, ne, entfällt tatsächlich so ein Stück weit der Beitrag. Aber die Problematik habt ihr sofort, wenn ihr sagt, ihr habt einen eigenen Betriebssitz. Ja, schon alleine da mit Internetanschluss etc. seid ihr verpflichtet, dort einen Beitrag zu zahlen. Und wenn ihr natürlich auch, sagen wir mal, mehrere Autos habt, ne, auch überall ist ein Radio drin etc., dann muss das alles mit angegeben werden in diesem Fall. Also da kommt ihr nicht drum rum.
Aber es ist günstiger, als wenn ich jetzt als Privatperson bezahle.
Ja, das ist natürlich.
Also kommt natürlich auf meine Flotte an und so weiter und ja, die Größe, aber im kleinen Unternehmen ist es so, dass das günstiger ist als beim privaten Haushalt.
Aber es kommt eben auch dazu.
Es kommt auf jeden Fall hinzu.
Das ist natürlich eine Sache.
Das heißt, wir haben euch jetzt 5 Sachen genannt, die auf euch zukommen werden, wo ihr euch eigentlich auch selber melden müsst. Aber wenn ihr es nicht tut, werden die sich bei euch wenden, die auch vollkommen korrekt und richtig so sind. Das Problem ist aber, dass ihr nicht nur diese 5 Schreiben kriegen werdet, sondern wahrscheinlich vielleicht 50, weil eure Anmeldungen sind in der Regel irgendwo öffentlich einsehbar. Das heißt, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gegründet habt zum Beispiel, also alles, was im Handelsregister eingetragen ist, kann systematisch durchsucht werden, hat man sofort die Daten. Aber auch, es gibt immer mehr Transparenzregister, Wirtschaftszentralregister, was kommt und so weiter. Worüber also herauszufinden ist, dass ihr selbstständig seid. In dem einfachsten Fall vielleicht im Impressum eurer Homepage. Und dann gibt es findige, da wollen wir sie nicht Unternehmer nennen, findige Menschen, die schicken euch Schreiben, die sehen nach einem amtlichen Gebührenbescheid aus, von der Handelsregister GmbH über die Gewerbezentralregister EK oder was auch immer. Wir haben da einen großen Stapel bei uns mittlerweile im Büro, die sehr, sehr gut aussehende Schreiben verschicken mit Gebühren für Eintragung in das Verzeichnis oder Aufnahme in die Datenbank oder irgendwelche anderen zwielichtigen angeblichen Sachen. Wenn ihr die bezahlt, ist das Geld in der Regel weg, weil häufig ist es eine ausländische IBAN. Das ist schon mal so ein häufiger Ansatzpunkt, wo man kritisch werden kann. Also seid auf jeden Fall skeptisch, wenn Schreiben kommen außerhalb der 5, die wir euch hier genannt haben. Guckt diese Schreiben sehr genau an. Im Zweifel fragt doch mal bei uns. Wir haben schon fast alles gesehen mittlerweile mit unseren Gründern, ob dieses Schreiben denn so richtig ist und ob ihr das wirklich bezahlen müsst oder ob hier jemand versucht, schon vor eurem ersten verdienten Euro an euer Geld dranzukommen.
Und das versuchen sehr viele natürlich. Ne?
Genau.
Also neben der Post vielleicht auch noch der Hinweis, dadurch, dass eure Daten ja einsehbar sind, werden die Daten natürlich auch gerne genutzt, um euch dann E-Mails zu schicken. Und das wird auch immer täuschend echter, muss man sagen. Das kann auch sein, dass ihr mal, ob das von der Krankenkasse ist oder von der Bank, eine E-Mail bekommt, sie müssen jetzt ihren Beitrag bezahlen etc. pp. Schaut auch da wirklich auf den Absender. Ist es denn wirklich, wirklich, wirklich die Krankenkasse und im Zweifel oder die Bank und im Zweifel halt eben dann mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, nicht auf irgendeinen Link klicken und dann bei dem Sachbearbeiter mal anrufen und nachfragen, ob das dann auch seine Richtigkeit hat, bevor er hier irgendwo in eine Falle tretet. Ja.
Also ich habe jetzt erst vor einem knappen halben Jahr bei einem Gründer wieder den Fall gehabt, da waren dann reichlich 800 Euro an eine Handelsregister GmbH oder etwas Ähnliches weg.
Und das ist dann richtig, richtig bitter, ja, ne? Weil das Geld kann man in der Gründung, weiß Gott, für andere Sachen gut gebrauchen.
Ja. Apropos Geld gebrauchen, Roland, viele fragen uns ja immer so und sagen, Mensch, wenn ich jetzt gegründet habe, ich habe diesen ganzen Akt, diese 5 Schreiben da, ich habe meine Steuernummer erhalten und so weiter, damit bin ich jetzt durch. Was kommt noch so auf mich zu? Was muss ich denn eigentlich zurücklegen?
Zurücklegen. Also grundsätzlich sollte man, wie gesagt, schon allein für die Steuer ein Stück weit zurücklegen. Das ist klar. Für die Berechnung gibt es verschiedene Berechnungsmethoden bzw. Möglichkeiten im Netz, die man nutzen kann. Schaut ein bisschen, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge mit der Tanja gehabt zu dem gesamten Thema steuerliche Berechnung bzw. Rücklagenberechnung, wo sie auch schon mal kleine Tipps gegeben hat. Pauschal ist immer so ein bisschen schwierig, das heißt also, ihr könnt euch das relativ gut berechnen lassen. Wir werden auch nochmal einen Podcast machen mit der Tanja zu dem gesamten Thema Steuern, weil da auch eine große Nachfrage dazu da ist. Das heißt also, da hört auf jeden Fall nochmal direkt mit rein.
Vielleicht, wenn ihr jetzt da auf glühenden Kohlen sitzt und euch fragt, Mensch, irgendwann kommt ja die erste Steuererklärung und so weiter und da habe ich ein bisschen Schiss davor. Also erstens, vor der Steuererklärung müsst ihr keinen Schiss haben, da gibt es super gute Softwarelösungen mittlerweile auf dem Markt. Ich gehe mal davon aus, ihr habt eure Buchhaltung ganz gut im Griff, wenn ihr gegründet habt, dann kriegt ihr aus der Buchhaltung relativ einfach eure Einnahmenüberschussrechnung raus, beziehungsweise wenn ihr eben bilanzieren müsst, habt ihr wahrscheinlich einen Steuerberater, der euch die Gewinn- und Verlustrechnung gibt. Und dann könnt ihr mit verschiedensten Softwarelösungen, die so zwischen 25 und 40 Euro im Jahr kosten, eure Einkommensteuererklärung so machen, dass die euch an die Hand nehmen, roten Faden da durchführen und ihr eine super gute Steuererklärung einfach hinbekommt. Ihr könnt es natürlich auch über das Elster-Portal kostenfrei machen, aber das Finanzamt wird euch natürlich keine Tipps zum Steuersparen geben.
Nee.
Und wenn ihr aber sowieso mit Zahlen auf dem Kriegsfuß steht und Briefe vielleicht lieber ungeöffnet liegen lasst, naja, dann nehmt euch doch bitte einen Steuerberater, der für euch das Ganze macht. Dann habt ihr es aus dem Kopf raus, es ist sauber, der vertritt euch gegenüber dem Finanzamt dabei und ihr müsst euch nicht die ganze Zeit damit rumplagen. Was ihr aber machen müsst, bitte, wenn ihr den gegründet habt, ist natürlich als allerwichtigste Aufgabe Vertrieb.
Mhm.
Weil wenn ihr eure Produkte nicht verkauft, verdient ihr auch kein Geld.
Und dann braucht ihr keine Steuern abgeben.
Dann braucht ihr keine Steuern abgeben. Erklärung müsst ihr trotzdem machen, aber ihr braucht keine Steuern abgeben. Aber das ist wirklich der wichtigste Tipp eigentlich nach der Gründung. Fangt lieber eher als später an zu verkaufen. Geht raus auf die Straße, verkauft eure Produkte, fangt an drüber zu reden und es zu verkaufen. Und dann fangt an, Rücklagen zu bilden. Und zu den Rücklagen vielleicht ganz kurz und knapp, macht es euch einfach. Ihr habt einen Finanzplan erstellt für eure Gründung, in eurem Businessplan. Da wisst ihr, was ihr plant zu vereinnahmen. Ihr wisst, wie eure restlichen Einnahmen im Jahr aussehen und ob ihr verheiratet seid oder nicht. Das heißt, ihr könnt relativ einfach den Gewinn aus eurem Unternehmen plus die gegebenenfalls sonstigen Einkünfte dazu nehmen. Dann zieht ihr dort überschlagsmäßig die Krankenkassenbeiträge ab. Dann habt ihr ganz vereinfacht gesagt, ganz, ganz grob ein zu versteuerndes Einkommen. Ja, da ist noch mehr, was man abziehen kann, aber für die erste Berechnung reicht's. Gebt das Wort Einkommensteuerrechner bei Google ein. Der erste bis dritte Treffer irgendwie ist der Einkommensteuerrechner vom Bundesministerium der Finanzen. Dort tragt ihr diesen Wert als zu versteuerndes Einkommen ein, drückt auf Berechnen und der spuckt euch auf den Cent genau aus, was für diesen Betrag notwendig wäre und sagt euch vor allem zwei interessante Werte, den Grenzsteuersatz, also das, was der jeweils letzte Euro an Steuern gekostet hat, und den Durchschnittssteuersatz. Und wenn ihr euch diesen Durchschnittssteuersatz nehmt, der da steht, und dann eure 21 bis 23,5% für die Krankenkasse, sage ich mal, als Rücklage gleich noch wieder mit oben drauf packt, dann habt ihr einen Wert, den ihr euch als Rücklage zur Seite packen könnt für das Thema Einkommensteuer und Krankenkasse und damit erstmal ganz gut aufgestellt sein. Nicht erschrecken, wir haben viele Kunden, die landen da schnell bei 55, 60% manchmal. Das ist bitter, wenn man viel Geld verdient, darf man in einem Sozialsystem auch viel bezahlen. Bei den meisten ist es aber so, dass die eher so bei einem Durchschnittssteuersatz irgendwas so um die 20 bis 30% landen, dann nochmal irgendwie 22% Krankenkasse drauf. Ist es also vielleicht gar nicht ganz so schlimm.
Genau.
Und wenn man zu viel Rücklagen gebildet hat, fällt einem bestimmt zwei Jahre später, wenn man das feststellt, auch irgendwas ein, was man mit dem Geld machen kann.
Genau, kann man auch nochmal ein Stück weit anlegen.
Ja, genau. Also keine Angst vor der Steuererklärung, aber fangt erstmal an, Geld zu verdienen, dann bildet entsprechende Rücklagen und der Rest fügt sich von selbst.
Das ist das A und O, richtig.
Und ich würde sagen, Roland, das ist ein gutes Wort zum Montag. Lass uns jetzt mal in die Arbeitswoche starten.
Jawohl, Vertrieb.
Macht's gut. Macht's gut.